entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Entwicklungssprünge mit einem wundervollen Interview-Gästin, sagt man dann, glaube ich. Ich muss mich an das Gendern gewöhnen. Einer echten Powerfrau. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Vera.
Dankeschön, liebe Gunda.
Vielleicht, wer schon lange unsere Podcast-Reihe verfolgt oder meine, der kennt oder diejenige kennt Vera schon, war schon mal bei mir im Podcast. Ist nämlich, wie gesagt, eine Powerfrau. Aber es gibt so viele Neuigkeiten und so Deep Shit, der hier einfach geteilt werden muss. Für alle, die dich nicht kennen, vielleicht, wenn du dich in 2 Minuten vorstellen müsstest, was würdest du selber über dich sagen?
2 Minuten, okay.
Ich gucke auf die Uhr, die ich nicht habe.
Ja, ich sorge kurz für innere Ruhe. Ich bin Vera, ich bin über 40, kann ich jetzt sagen. Vielleicht halte ich das ein bisschen global. Ich komme aus der Fachtherapie. Also ich bin eigentlich gelernte Logopädin und bin dann so reingerauscht durch meine Superkraft Flexibilität. Habe ich mir ja ganz, ganz viele Zusatzausbildungen noch oder habe mich dafür entschieden, ganz viele Zusatzausbildungen zu machen und bin jetzt Fachtherapeutin mit Kindern und Jugendlichen. Und ja, genieße das sehr, dass ich dann noch flexibel auch bei dir im Freimut-Team mit dabei sein darf und kann so meine Flexibilität super gut ausleben und bin da offen für ganz viele Dinge in der Kinder- und Jugendarbeit.
Ja, und die Flexibilität hat sie auch weiter durch 2 wunderbare Kinder, die auch sehr viel Flexibilität voll fordern. Und deine Leidenschaft ist das Meer, richtig?
Genau, Meer mag ich auch.
Ja, ja. Weil wir haben... Wir sind Nachbarn. In Holland sind wir Nachbarn. Wir erzählen jetzt nicht, was wir sonst noch alles
was wir noch gemeinsam haben. Ja. Genau, wir treffen uns immer wieder bei unseren Leidenschaften, glaube ich, kann man so sagen.
Genau, also, so könnte man das auch.
Wir verbinden uns da gerne.
Wir verbinden uns da gerne, was unsere Leidenschaften angeht. Yes. Und du hast es gerade schon so schön gesagt, du bist aus der Logopädie in deiner Inspiration immer mehr zu machen, hast du dich weiterentwickelt. Aber fangen wir mal bei Logopädie an. Warum hat dich denn Logopädie überhaupt interessiert? Also warum bist du Logopädin geworden?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil eigentlich wollte ich tatsächlich Kinder und Jugendlichen, nicht Psychotherapeutin, sondern ich wollte immer Psychologin werden, weil ich wollte Kinder verstehen. Ich wollte verstehen, was da so hintersteckt. Das hat aber zu lange gedauert. Damals war das noch so mit Wartezeiten und Numerus Clausus nach dem Abitur. Das war mir zu lange. Meine Superkraft ist nicht Geduld. Also habe ich überlegt, was kann ich denn tun? Und so bin ich relativ schnell bei einem Job mit Menschen, also bei sowas Fachtherapeutischem ausgekommen. Logopädie bedeutet ja Sprachtherapie, also Kommunikation, emotionales Erleben, nenne ich das gerne. Da bin ich so reingerauscht und habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht, nur den Kindern Apfel, Birne, Kartoffelpüree beizubringen, was natürlich die Kollegen, die das rein logopädisch betrachten, ambulant super gut machen. Da gibt es auch weiteres als Apfel, Birne, semantische Felder und nur Wortschatzarbeit. Aber ich habe gemerkt, dass mich besonders die Kinder interessieren, die noch mehr brauchen und die sich auch verhaltensmäßig etwas abgrenzen von den anderen, also die mir auch einfach ganz deutlich meine Grenzen gezeigt haben. Und so bin ich dann eigentlich durch meine Grenzen weitergewandert und dann haben wir uns getroffen.
Ja, aber finde ich super spannend, dass du das so sagst, dass deine eigene Grenze dazu geführt hat, also so war es ja bei mir auch, zu sagen, okay, jetzt bin ich Sozialpädagogin und weiß trotzdem noch nichts. Also es gab die Eskalation im Jugendheim und so, dass ich noch mehr brauche. Du hast dann ja bei uns die Traumapädagogik-Ausbildung gemacht. Würdest du sagen, das war der Schlüssel für das Kinderverstehen oder gab es noch was anderes? Mhm. Und sich selbst verstehen natürlich auch.
Ja, tatsächlich war das so eine Art Prozess. Also das ist ja eine richtig lange Ausbildung. Das war definitiv ein bisschen ein Schlüsselloch, eine geöffnete Türe. Und ich habe vorher auch schon viele Zusatzausbildungen gemacht. Ich habe es immer ein bisschen mehr verstanden, im Sinne, ne, von Kinderentwicklung. Das hat mir vorher auch schon was gebracht. Aber die Traumapädagogik an sich und diese Annahme des guten Grundes, dieses Systemische dahinter, wirklich auch schauen, was dahinter steckt, das hat mir schon die Tür geöffnet. Und dann auch wirklich diese Zeit hat mich weitergebracht, habe ich gemerkt. Ich bin noch lange nicht nach den ersten zwei, drei Modulen, habe ich mich wenig fachlich kompetent gefühlt. Ich konnte das dann alles sehen und verstehen, was Trauma, also traumatischer Stress ist nach unserem Ansatz. Aber es hat schon noch richtig viele Wochen und Monate gedauert, mich damit auch zu trauen, mich auszuprobieren, weil ich ja eben nicht aus der Therapie komme, sondern aus der Pädagogik und aus der
Ja.
Fachtherapie und das natürlich ja eigentlich für mich alles Neuland war. Ja, und so kann ich sagen, nach vielen Monaten fühle ich mich da jetzt richtig genau sicher. Also es war wirklich auch ein Stück Weg.
Ja, aber der hat
Ja.
ja dazu geführt, als du dich dann getraut hast, dass alle in deinem Umfeld gesehen haben, wow, die Vera kann Kinder. Ich sag's mal ganz platt. Oder?
Ja, wobei das schön ist, wenn die anderen das sehen. Ne? Wir sprechen ja häufig über die eigenen Anteile. Für mich ist viel wichtiger, dass ich das selber sehe und verstehe und immer noch genau, also dass ich mich fein fühle mit dem, was
Ja.
ich tue, mit den vielen Methoden, mit den Strategien, die ich mir so angeeignet habe.
Ja.
Genau, und dadurch, ja, dann die Rückmeldung kommt, und vor allen Dingen auch von den Kindern und Jugendlichen selber, die sagen, das ist so schön und das bringt mich weiter und ich merke oder ich bemerke oder ich fühle, das ist das, was mich nährt, so
Ja.
was mir gute Gefühle macht, ja.
Ja. Was würdest du denn sagen für dich, wenn du sagst, so Kinder verstehen, kannst du das in irgendwas zusammenfassen? Also was bringt dich dazu, Kinder zu verstehen? Oder gibt es so eine Essenz, was für alle gleich ist oder vielleicht auch nicht? Ich frage jetzt mal. Ich meine, klar, du kennst immer meine Wörter, aber du hast ja inzwischen eigene Praxis und eigene Ideen und du arbeitest mit Kindern, wo ich wahrscheinlich auch eher den Hut vorziehe. Also, was ist das, dieses Kinderverstehen? Also, was ist das für dich?
Das hat viel mit, also für mich hat es viel mit wirklich, das habe ich auch hier gelernt, diese hundertprozentige Präsenz zeigen zu tun, also mich völlig, ja, also in Kontakt zu gehen eigentlich mit den Kindern, ne? Für die vielleicht aus der Therapie oder auch aus der Pädagogik kommen, bei uns in der Fachtherapie ist es häufig so, dass es vorher schon das Behandlungsziel und den Plan gibt natürlich. Und wenn man das lernt, dann schreibt man bestimmte Materialien auf. Und ich habe mir gedacht, oh, das könnte ich damit beüben und das könnte ich damit beüben. Ich gehe also schon mit einem Plan rein, der funktioniert. Meistens nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Alle die, die mit Kindern arbeiten, kennen das wahrscheinlich. Das heißt, denk mir super coole Sachen aus, geh da groß enthusiastisch rein und krieg dann erstmal so einen Widerstands. Bäm. Ne? Brauche ich nicht. Sicherer Ort, habe ich schon. Will ich eh nicht machen, ist langweilig. Ne? Gerade die Kinder, mit denen wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch einfach in der Therapie arbeiten, da ist ja noch mehr Widerstand. Da geht es ja ganz viel um Machtkontrolle. Das ist was ich jetzt anders sehen kann. Du lachst, sehe
Ja,
ich, genau, wo ich am Anfang raus bin und dachte, oh, ach du, ja, okay, dann vielleicht das nächste, ohne sollen wir noch was anderes ausprobieren oder noch was. Und mittlerweile sitze ich einfach da, so ein bisschen wie wir beide jetzt hier und sage, okay, findest du
also ich finde
doof.
das, ich muss so lachen, weil als Therapeutin hatte ich ja das Bücherregal voll mit Manualen. Also bei der Störung machst du das so und so. Zettel 1 bis 8, Stunde 2 bis 10 und so weiter. Und ich habe das damals schon nicht verstanden, wie das geht. Also, weil das, wenn ich das versucht habe, so wie du gerade gesagt hast, da kommt erstmal, ey, will ich nicht, mache ich nicht. Und dieses Einlassen, ja, ohne das geht es irgendwie gar nicht.
Ich merke, da fällt mir jetzt das Thema Bindung vor Bildung ein.
Ja.
Ne? Also das ist natürlich, ist das super wichtig, dass es einen fachlichen Hintergrund gibt. Ne? Finde ich, das mag ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das heißt nicht, dass man sich immer nur auf sein Gefühl verlässt und mal die Brille aufzieht und dann mal schaut, was man mit den Kindern so macht, sondern ich glaube, dieser Plan und dieser Background, dieses Fachliche, was passiert da, ne?
Ja.
Bei uns dann psychotraumatologisch im Hintergrund, was macht gerade das Nervensystem, das ist natürlich ultra wichtig. Aber dann diese Flexibilität zu besitzen und zu schauen, okay, ich gehe mit dir in Beziehung, ich sehe, meine Idee findest du gerade richtig kacke, um das mal so salopp zu sagen. So spreche ich tatsächlich, muss ich an dieser Stelle zugeben, teilweise mit den Kindern und Jugendlichen, weil dann haben wir direkt eine Verbindung.
Ja.
Danach überlegen wir, welche Worte passender wären.
Ja.
Genau. Aber also dieses Connecten ist wichtig. Und einfach dann zu schauen, was brauchst du denn in dem Moment? Ne? Also dann gemeinsam zu gucken, ja. Ich habe die und die Vorschläge, ich gebe dir einen Rahmen, ich gebe dir eine Struktur. Ich bleibe mit dir in Kontakt, auch wenn du mir zuerst mal deine Kontrolle entgegenwirfst und erstmal die Macht brauchst, mir zu sagen, ich finde alles schrecklich, was sie mir anbieten. Und dann können wir gemeinsam überlegen, ja. Was wir zusammen machen wollen. Ja. Ihr hört es schon raus, es geht super viel um traumasensible Sprache. Das ist was, was ich total toll finde, weil ich habe einfach diese Sprache, meine Liebe aus der Logopädie zur Sprache mit dem Traumawissen verknüpfen können.
Ja.
Und so ist es jetzt quasi ein traumasensibler Sprachkurs, was ich in der Traumapädagogik mache mit den Kids.
Das ist witzig. Aber du sagst so viele Bausteine, die so wichtig sind. Also das eine ist in Beziehungen gehen und ich nenne es jetzt mal professionelle Bindungsaufbau, um das, was du sagst mit der Fachlichkeit, ne? Um nicht zu sagen, komm, wir gehen zusammen Eis essen und ich erzähle dir von meinem Privatleben. Das nicht, aber Bindung baue ich auf, so wie du es gerade gesagt hast, indem ich mich auf die sprachliche Ebene meines Gegenübers einlasse. Das ist ja ein Beziehungsaufbau.
Ja.
Ganz platt zu sehen. Und also Bindung haben wir und das andere war Orientierung und Kontrolle. Ja, das heißt, jene, die sehr beansprucht sind, sagen erstmal, ich will die Kontrolle. Und was machst du, damit ihr beide zusammen kontrollieren könnt und nicht dir das dann die ganze Zeit auf die Füße fällt? Also Sprache ist das eine, traumasensible Sprache. Was zählt da noch für dich zu?
Da zählt erstmal wieder dieses zu, ich habe das gesehen und ich habe das gehört, dass du das brauchst. Das verbalisiere ich dann auch. Ne? Das ist für mich dieses Kommunikation, emotionales Erleben. Ah, okay, du magst mitbestimmen. Ich höre, das ist dir wichtig zu wissen, wann fangen wir an, wann hören wir auf, was ist das da vorne? Also ich spiegel das ganz gerne einfach zurück. Das kostet mich wenig Überlegung und geht ganz einfach.
So.
Ja. Und wenn ich merke, wir haben uns connected, dann überlegen wir gemeinsam.
Ja.
Ich arbeite ja super gerne körperorientiert. Also wir machen ganz viel Körperarbeit im Sinne von traumasensitivem Yoga. Da gibt es ganz viel Kontrolle, weil du bestimmst. Ich kann dir was vorgeben und ich schlage was vor oder ich gebe dir eine Idee. Hey, hast du Bock, mal in die Sternhaltung zu gehen oder in den Helden, mal zu gucken?
Ja.
Aber du entscheidest, magst du die Arme so machen oder magst du dich dabei bewegen?
Ja.
Ich verrate immer gar nicht so viel, was das alles mit dem Nervensystem macht. Da hat ja jeder seine eigene Strategie. Aber ich nehme es auch super gerne mit in die Methoden auf. Ne?
Ja.
Also ob ich dann so eine klassische Beruhigungsstrategie mache oder vielleicht einen sicheren Ort aufbaue, auch da kann ich ja Kontrolle und Macht oder das Gefühl einfach, ne, so einer korrigierenden Beziehung einfach mitgeben. Genau. Also ich schaue schon, dass das wirklich auch überall mit eingebaut ist, wenn ich das sehe, dass es Kontrolle braucht oder Sicherheit. Also einfach diese klassischen Grundbedürfnisse, die wir gerne
Und was für mich gerade so wichtig ist, gesagt hat, die Gefühle, die da sind, zu benennen und zu spiegeln.
Ja.
Eine ganz lustige kleine Situation. Ich war mit meinen beiden Stiefenkelkindern und meiner Stieftochter auf dem Spielplatz. Die Maus ist 3 und der Kleine ist ein bisschen mehr als 1. Der Kleine bekam eine Laugenbrezel, die Große ein Eis. Das war natürlich schnell weg. Und als wir dann wieder aufbrachen, hatte der Kleine halt noch Laugenbrezel übrig und lag in seinem Buggy und murmelte da völlig rum. Und sie war auf so einem Surfbrett davor und sah jetzt, er hatte ich nicht. Und fing an, Krawall zu machen. Ich will auch! Und der hat so richtig Power, die Kleine. So, ne? Meine Stieftochter fing dann an mit diesen praktischen Lösungen, die wir als Pädagogen ja auch gerne haben. Ah, jetzt gibt es ja nichts, aber wir fahren jetzt gleich zur Tante, da kannst du was haben, wir können gleich beim Bäcker anhalten. Also überall irgendwie in Außen. Und je mehr meine Stieftochter in diesem Außen sich bewegte, umso höher eskalierte das. Vielleicht auch Erfahrung, also bei mir in der Praxis auch so eine Erfahrung, je mehr ich dann sage, wir können doch hier und da. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, boah, es fühlt sich gerade richtig blöd an, ne? Dein Bruder hat was und du nicht. Da guckte die mich an, ich sage, ist traurig, oder? Ein bisschen fühlt sich das auch wie unfair an. Ruhe. hat sie noch 3 Minuten später, hat sie noch mal versucht. Dann habe ich schon gesagt, ist immer noch traurig, ne? Boah, ich wäre auch traurig. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch so gerne ein Laugenbrezel. Und meine Stieftochter guckte mich so ganz verwirrt an und sagte, das war jetzt alles? Meintest du sowas?
Ja, das meinte ich, genau. Also dieses Entschleunigen fällt mir da gerade ein, ne? Ja, das musste ich lernen, so viel zum Thema Weg. Tatsächlich nicht immer direkt die Lösung, weil wir haben ja auch richtig viele gute Lösungsideen. Ja. Ne? Wir haben ja auch richtig große Koffer mit tollen Strategien, super Techniken, Ressourcen, Methoden, alles Mögliche, was man sich so ansammelt und zu den Lieblingsmethoden zählt. Und vorher ist immer gut, genau, wenn man eben auch wirklich einfach mal das Gefühl benennt und nicht direkt mit der Lösung kommt. Und, genau, kann ich ganz viele Beispiele nennen. Ne? Bei uns ist ja auch häufig in den Seminaren, dass die Teilnehmer kommen und sagen, ja, wir wollen das mit den Kindern verstehen und wir brauchen auf jeden Fall Ideen für Kinder, die in die Impulse kommen, also wie die Wut weggeht oder unterbrochen wird oder wie auch immer. Ne? Genau, und da ist ja auch der erste Trick erstmal benennen.
Ja.
Ja, und dann gucken wir mal.
Aber das ist ja was, was uns so schwer fällt. Also, oder ist dir das leicht gefallen, das direkt umzusetzen?
Nein, nein. Das ist auch wirklich, glaube ich, meine letzterlernte, sehr wichtige Fähigkeit, die es sehr viel einfacher macht. Auch im Affekt, das vor allen Dingen zu sagen. Ne? Wir haben ja nicht vorher dann mal 30 Minuten Zeit, uns zu sammeln, sondern wenn du das so beschreibst mit der Brezel-Situation, dann kommt das ja so aus dir heraus mit schönen Worten und wirklich auch in der Situation. Und das finde ich auch schon für uns Pädagogen und Therapeuten wirklich ja, eine Challenge, einfach sich diese Zeit zu nehmen, mal kurz tief durchzuatmen und zu sagen, ach, willst du jetzt nicht machen. Okay, habe ich gesehen. Aber genau das nimmt unserem Gegenüber ja schon den ersten Impuls, ne? Ja. Und nicht direkt zu sagen, wie wäre das denn, wenn ich dir jetzt mal, ne? Also direkt auf die Pelle zu rücken und
genau,
das kennen wir ja von uns auch.
XY spielen oder das und das machen, ja. Genau, aber da sagst du was Wichtiges, Vorlauf. Der Vorlauf bei uns war, dass morgens meine Stieftochter gefragt hat, gesagt, boah, meine Maus, die rastet immer so aus und dann wütet die rum und ist es noch normal und was mache ich denn dann? So, und dann waren wir in der Situation und es fing an zu wüten und während meine Stieftochter was tat, was nicht funktioniert habe, habe ich gesagt, ah, diese Situation meint sie und war nicht, also ich könnte mich jetzt bauchpinseln und sagen, na klar, ganz easy, habe ich sofort, nein, ich habe auch nachgedacht und sagte so, was ist es denn jetzt? Und habe es versucht und dachte so, ach, guck mal, war ja einfach. Habe selber so, hat geklappt. Das heißt, es ist was, was wir ja verlernt haben. Warum haben wir das denn verlernt? Oder haben wir es jemals gelernt? Das ist eine spannende Frage. Hast du das in deiner Entwicklung, also du hast es ja jetzt nochmal nachgelernt, hast du es verlernt oder nie gelernt? Ich sag mal ganz blöd. Wenn du so selber hinguckst.
Muss ich tatsächlich jetzt mal drüber nachdenken. Ich glaube schon, dass wir in dieser Geschwindigkeitsgesellschaft, wenn wir auch so lösungsorientiert sind, ich kann das von mir sagen, ich bin sehr schnell, auch in meinem Kopf sehr schnell, dass wir ganz schnell darüber hinwegpoltern, auch in der Kommunikation. Ne? Wie geht's den anderen einfach? Es gibt Menschen, die sehen das sofort innerhalb von Sekunden. Aber manchmal das auch gegenzuchecken und zu sagen, sag mal, bist denn du gerade traurig oder bist du gestresst? Und nicht direkt, ah, du siehst traurig aus, du solltest dich mal ein bisschen entspannen. So, das hören wir, glaube ich, ganz häufig. Oder ich kenne das auch so aus meinem Bekanntenkreis, dass man direkt schon so in diese Ratschläge geht, ne?
Und in die Festschreibung. Da finde ich das gerade schön, was du gesagt hast, zu sagen, ich nehme das wahr, stimmt das überhaupt? So, mein Kurzer sagt ganz oft, Mama, heute bist du aber angestrengt. Ich sage, nee, ich bin gar nicht angestrengt. Ja, aber du wirkst so. Also dann, mir hilft es immer, mich selber zu überprüfen, was passiert denn gerade, dass er denkt, dass ich angestrengt bin. Aber entschleunigen ist ja jetzt nicht so der Kern unserer Gesellschaft.
Nee. Muss man üben. Damit das auch kein Problem ist. Ne? Also damit man nicht von 0 auf, oder eher andersrum, ne, von 100 auf 0 kommt. Das erleben wir ja auch häufig, ne, wenn wir das versuchen mit den Menschen, ich nenne das mal Klienten, Patienten, was auch immer wir haben zu tun. Ja. Ne? Wenn da jemand ist, der voll im Impuls ist und wir sagen, jetzt entspann dich mal, ich bringe dir mal einen Atemtrick bei. Das funktioniert so nicht. Ne? Ja. Weil das wollen wir ja auch selber so nicht haben, sondern erstmal dieses Stück für Stück, ich hole dich da ab, wo du bist und dann können wir mal gemeinsam gucken.
Ja. Ja, also inzwischen bist du ja Fachtherapeutin in der Klinik und hüpfst so durch verschiedene Stationen immer, den Kindern gut zu helfen. Wenn du das so jetzt mal in deinen Settings, machst du eigentlich mehr Einzelstunden oder mehr Gruppenstunden?
Letzte Woche hätte ich gesagt, mehr Gruppe. Diese Woche hatte ich viele Einzelsettings.
Also sowohl als auch. Fest,
genau, und habe wieder gedacht, ja, die sind auch toll.
Ja, ja. Ja, also beides gleichermaßen, würde ich sagen. Okay, wenn man jetzt so dieses Entschleunigen, Innehalten, Kind mit seinen Emotionen wahrnehmen, ein fester Bestandteil ist. Was würdest du denn sagen, ist noch jetzt mit deiner Traumabille fester Bestandteil deiner Fachtherapie? Also gibt es so, also ich weiß, bei uns in der Freimund-Akademie machst du, bist du die Dozentin für die Ressourcen. Ist das auch in der Praxis so, dass, kann man sagen, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel oder was auch immer. Also was ist in deiner Erfahrungswelt der echte Mehrwert für die Kids? Das erste haben wir jetzt schon, erstmal as ising, das Benennen, was da ist, Gefühle wahrnehmen, zurückspiegeln und das Gefühl von Kontrolle zurückgeben mit gleichzeitigem Beziehungsaufbau. So, das wäre jetzt so die Grundlage.
Genau. Auf der das ist quasi die Basis, damit wir reden und quatschen können. Ne? Und, ja, und auch ein, genau, damit Lernen auch stattfindet. Ne? Wenn wir uns an dieses Window of Tolerance erinnern, was wir alle unter verschiedenen Namen kennen, ist es ja wichtig, jemanden überhaupt im Ressourcenfenster zu haben, damit es auch ankommt und nicht nur gute Ratschläge sind, die an mir vorbeiziehen, weil ich gerade nicht aufnahmefähig bin. Genau. Wenn du das so fragst, würde ich sagen, das zweite Große ist eigentlich wirklich, ich helfe mir selber. Also diese Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe. Also das Helfen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich bin ja ein großer Fan unseres Konzeptes der Selbstbemächtigung. Im ganz Inneren steht ja der Kern Selbstwert. Alle wollen immer mehr Selbstwert und mehr Selbstbewusstsein. Und das fängt ja an mit Selbstwahrnehmung und Selbstakzeptanz von ich fühle so und das hat gute Gründe. Bis hin zu, okay, und dann, wenn ich das weiß oder vom Außen Vorschläge bekommen habe, wie ich mich möglicherweise fühle, dann kann ich mir überlegen, was hilft mir jetzt?
Ja.
Und das ist so das Zweite. Ne? Also erstmal dieses Beziehung und wie geht's mir?
Ja.
Kommunizieren und dann, was hilft mir jetzt? Und das wirklich ganz breit in Form von, ich habe ein Tu-mir-gut-Täschchen dabei, so ein bisschen als Alternative zu, ich bin der Notfall und habe die Notfallbox. Ne? Ja. Das suggeriert immer so Notfallsituation. Es kommt also aus der Skillarbeit. Bei mir heißt es, in Anlehnung an eine tolle Traumapädagogik-Teilnehmerin mit ihrem Projekt, heißt es jetzt immer, tu mir gut, Täschchen.
Aber da sind wir wieder bei der traumasensiblen Sprache. Ne? Wenn man vorher schon immer alles als Notfall, dann ist ja der Blick schon auf die Not gerichtet.
Aber total.
Tu mir gut,
Das fand ich nochmal richtig toll. Danke, liebe Andrea, an dieser Stelle. Das habe ich mitgenommen.
Ja.
Fand ich richtig toll und ich merke, das kommt auch wirklich gut an bei den Menschen, mit denen ich arbeite. Wir besprechen natürlich, dass es für den Notfall ist, aber das suggeriert so ein bisschen, ich kann es auch gebrauchen, wenn ich merke, in der Bahn wird mir schon mal schummrig und ich muss nicht in der Panikattacke schon im Erstarren sein, dann darf ich es erst aufmachen.
Ja.
Das habe ich so bemerkt, fand ich richtig toll. Genau, und bei den Kleinen natürlich oder bei den jüngeren Kindern geht es dann auch Richtung, was tue ich denn, wenn ich mich wütend fühle, wenn ich mich traurig fühle, wenn ich Angst habe. Also wieder dieses, ich helfe mir dann, ich erlebe hilfreiche Dinge und die kann ich dann für mich mit in meinen Ressourcen.
Wie ist das bei dir? Bei mir in der Praxis war das immer so, wenn ich allein schon ohne Not dazu kam, was tut dir denn gut? Also, was machst du gerne? Und wenn du es machst, mach dir ein gutes Gefühl. Dass da ganz oft, gerade bei den Teenie-Mäusen, so ein dickes Fragezeichen im Gesicht stand und die mit den Schultern gezuckt haben und gar keinen Zugang mehr zu den Dingen haben, die ihnen gut tun. Erlebst du das auch oder ist das so eine Psychotherapie-Nummer?
Nee, total. Absolut. Keine Ahnung. Ja, das hat ja wiederum viele Gründe, ne? Wenn wir das erklären wollen würden auf der Superfachebene. Genau, aber tatsächlich dieses ich traue mich nicht reinzufühlen oder habe die Gefühle auch in den Keller gesperrt aus guten Gründen. Damit auch alle anderen Gefühle, die ich habe. Deswegen ist tatsächlich in unserem wunderbaren Konzept der Selbstbemächtigung der äußere Ring die Selbstwahrnehmung. Also was fühle ich denn, was spüre ich denn körperlich? Ne?
Ja.
Wie ist es gerade angenehm, wie ich hier sitze? Oder mag ich eigentlich meinem Impuls nachgehen und mich jetzt hier irgendwie mal gerade so ein bisschen verändern oder mal ruckeln oder mal bewegen? Das sind ja so ganz einfache Dinge, die häufig schon abgeschaltet sind. Oder die wir uns nicht mehr gestatten, einem Impuls nachzugehen. Ne? Und damit fängt es tatsächlich an, mit der Wahrnehmung auf Körperebene. Und dann gehen wir so vorsichtig, schichtweise in die, genau, in die Emotionen. Und das ist eine ganz schöne Arbeit, weil es genauso ist, wie du sagst. Es ist häufig, weiß ich nicht, keine Ahnung, tut ja häufig auch weh, ne, oder überflutet schnell, wenn ich da rangehe und da ganz sanft so Stück für Stück.
Ja, überflutet. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, es hat einen guten Grund, ne? Nicht wahrgenommen. Mhm. Ich nehme es selber nicht mehr wahr, weil es auch ja von außen nicht mehr wahrgenommen wurde vielleicht. Was ist das dann für eine Rückmeldung? Also wenn du jetzt so Kinder oder Jugendliche dafür bringst, nimm doch mal wahr, wie geht's dir, was brauchst du? Und das dann äußern und dann gibt es direkt auf eins aufs Mäppchen. Also jetzt ganz platt, ne? Wir nehmen die Kindergartenkinder, die natürlich nicht im Stuhlkreis still sitzen, sondern die, also ich kriege meine Knie nicht so hoch, weil die gerade wehtun, also ne, die sich die Knie um die Ohren wickeln oder bestenfalls aufstehen. Sie gehen ja ihrem Bedürfnis nach und dann gibt es, nein, du musst aber still sitzen. Mhm. Wie schwer ist das, dann wieder etwas wahrzunehmen, was vielleicht in der Außenwelt aber nicht gesehen und gewünscht wird? Also erlebst du das oder ist das so, dass wenn die dann das haben, dann das auch akzeptiert wird oder musst du das besprechen mit den Kolleginnen? Also interessiert mich jetzt echt.
Ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Teamding, das ist definitiv ein Gesellschafts- und ein Teamding bei uns in allen, die Kinder und Jugendliche begleiten. Deswegen sind wir ja der Meinung, dass auch dieses Konzept guter Grund und Selbstbemächtigung, das muss in die Einrichtung, weil es genau darum geht. Ne? Das Kindergartenkind oder Schulkind kriegt natürlich gesagt, wie es jetzt gerade im Setting sich zu verhalten hat. Das ist ja auch teilweise wichtig und richtig so. Ja. Aber das Resultat sind Jugendliche, die da sitzen und sagen, das, was mein Impuls ist, das unterdrücke ich, weil das ist nicht erwünscht. Oder es wird nicht wertgeschätzt, ne? Oder ich bin nicht wertvoll und deswegen, ne, schaue ich lieber, was wollen die anderen von mir. Aber natürlich wollen wir auch nicht haben, dass wir den Kindern laissez-faire alles ermöglichen und sagen, ja, mach doch, was du möchtest und folge jedem Impuls. Ich glaube, dass genau das in die Teams muss, dieses Traumasensible in der Sprache von, hey, ich sehe, du magst dich gerade bewegen, kannst du bitte noch eine Minute durchhalten? Beispiel Stuhlkreis. Ne? Ja. Das wäre so eine Kombination, die ich gerade im Kopf habe, wo es definitiv die Kollegen und diese Brille braucht, damit die nicht sofort sagen, du, bleib bitte sitzen, schon wieder lösungsorientiert.
Ja, ja.
Ne? Oder ich weiß, was du brauchst. Sondern nur diesen kleinen Satz von, oh, ich merke, es fällt dir gerade schwer. Oder ich sehe, ne, deine Füße mögen sich bewegen. Ja. Ich kann ja dennoch bitten, gerade mal eben den Rahmen einzuhalten. Nein. Ja, aber es hat eine andere Form der Kommunikation, eine andere Art der Wertschätzung so. Auch. Ne? Also das ist wieder dieses, ich sehe dich.
Ja, genau. Ich sehe dich und die Art, wie wir kommunizieren. Die liebe Kollegin Anke Ballmann hat ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so neu. Worte wie Pfeile, wo einfach nochmal deutlich wird, was wir mit unseren Wörtern so anrichten. Das heißt, das wäre ja schon die Challenge für uns alle, für mich auch, nicht immer so schnell loszupoltern und die Lösung parat zu haben. Ja. Okay, aber du besprichst das dann teilweise auch vielleicht mit den Kollegen im Team und sagst so, dieses Kind hat jetzt dieses Bedürfnis, bitte nicht sofort wieder. Und es wird dann auch gehört oder triffst du auf viel Widerstand?
Naja, das kommt ja immer auf die Kollegen an und wie die so bei sich selber sind. Ne? nein, ich muss tatsächlich sagen, viele sind da sehr offen und wir sind ja alle auf der Suche nach, wie kann denn unsere Arbeit leicht und wunderbar bleiben oder werden? Mhm. Ich sag häufig auch sowas, wie habt ihr eigentlich schon bemerkt, dass? Mhm. Ne? Das ist nicht so direkt, aber es richtet oder regt zum Nachdenken an und das ist ja tatsächlich, mag ja auch den Kollegen nicht irgendwie suggerieren von, das ist so nicht hilfreich. Ja. Ich glaube, da kann man einfach gemeinsam noch gut in die Beobachtung gehen. Ich bin auch dankbar, wenn ich zwischendurch mal einen Hinweis bekomme, auch mir rutschen manchmal sehr traumaunsensible Dinge raus und dann bin ich froh, wenn mir jemand sagt, ey, ne, oder ich merke es eigentlich auch in dem Moment häufig selber und sag, oh, das hätte ich jetzt auch anders sagen können, oder? Genau, also auch einfach das Fehlerfreundliche. Ich glaube, das passiert bei uns schnellen Sprechdenkern einfach schnell. Ja. Ich sage auch ganz häufig zu den Kindern, wenn ich merke, meine Gruppe läuft völlig aus dem Ruder, was aktuell wirklich häufig der Fall ist in dieser Situation, jetzt, ich nenne es mal Nach-Corona-Situation, wo wirklich häufig Struktur und einfach ganz wilde Zeiten herrschen bei uns im Helfersystem, sage ich ganz häufig, das war jetzt keine gute Idee, dieses Spiel von mir, oder? Habt ihr das bemerkt? Ne? Ich hatte mir das irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Und dann bin ich wieder in Beziehung und die Kinder merken, okay, die merkt das auch, dass wir uns damit irgendwie unwohl fühlen. Dann können wir uns gemeinsam hinsetzen und überlegen, dass wir das so nicht mehr wieder tun.
Ja, aber das beinhaltet ja schon ein großes Maß an Größe und Selbstreflexion, das so offen auszusprechen. Ich kenne einfach genug Kollegen, die merken auch, das war jetzt ein Griff ins Klo. Aber das so zu verbalisieren den Kindern gegenüber, fühlt sich bei vielen immer als Eingeständnis von Loser oder nicht Fachlichkeit. Oder also ich weiß zum Beispiel, als Therapeutin habe ich ganz oft von meinen Kolleginnen die Rückmeldung gekriegt, du kannst doch nicht auf so einer Ebene kommunizieren. Das ist unprofessionell.
Na, ich komme ja aus der Pädagogik, vielleicht habe ich es da einfach. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Nein. Ja, ich denke manchmal, vielleicht meinst, weiß ich nicht. Meinst du, das ist, haben wir da noch Schubladen? Ist das manchmal so, dass Therapeuten noch durchdachter sind?
Ich weiß nicht. Deswegen wäre jetzt das Spannende, ne? Weil ich habe das von meinen Kolleginnen als Rückmeldung gekriegt. Irgendwann habe ich dann gesagt, ist mir egal, ich mache das so. Weil mir das, wie du sagst, in Bindung kommen viel wichtiger war als irgendwie, also für mich ist es auch eine professionelle Bindung und nicht eine professionelle Distanz, wäre ja die Variante.
Ja.
Und das ist ja ein Gamechanger, ne? Wenn du während einem Spiel oder einer Übung, die du anleitungst, merkst, dass sie gerade null mit den Bedürfnissen der Kinder und dass sie überhaupt nicht den Effekt auch bringt, den du dir vorstellst, mal kurz innezuhalten und zu sagen, merkst du das auch? Ich merke das auch. Das war jetzt Quark mit Soße. Dann bist du ja sofort wieder in Kontakt und hast die Offenheit, was anderes zu machen. Während wenn du es durchziehst.
Ja, Katastrophe. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Wenn man was nicht gut funktioniert, davon mehr macht oder weiter, bloß damit es dann ein Ende hat. Und dann nachher noch, ne, wenn man dann auseinandergeht, zu sagen, na, das war aber heute nichts. Du nicht. Also ich finde, das macht noch schlechtere Gefühle. Ich glaube, da dürfen wir einfach, auch das habe ich gelernt, ne? Ja. Ehrlich mit mir zu sein, da zu sagen, da wirklich mein Herz professionell, aber sehr auf der Zunge zu tragen, zu sagen, das lasst uns mal gerade eine Pause machen und dann überlegen wir. Das ist ja auch so eine coole Fähigkeit, die man wirklich, ne, so in die Ressourcenkiste stecken kann, wenn ich merke, ich habe da gerade was angefangen, was nicht gut läuft, einfach zu pausieren. Ne? Das kann man ja sowohl in Schule gebrauchen, als auch in der Ausbildung. Ich check mal kurz, ob das so weitergehen sollte.
Ja.
Ich glaube, dass das eher von Vorteil ist.
Ich
natürlich immer, ne, mit der Frage der Wortwahl.
Ja.
Ja.
Was würdest du sagen, in deiner Entwicklung war die schwierigste Wachstumsaufgabe, die herausforderndste? Weil du hast ja jetzt ganz viel immer gesagt, das war so ein Prozess, wo du reingekommen bist und musst es ja auch gucken, wie nimmst du die Wörter, wo musst, sollst du dich reflektieren. Was war so dein, wo du sagst, boah, das hat mich echt was gekostet?
Das kostet mich immer noch was, dass ich Kinder im Widerstand nicht mehr Kinder im Widerstand nenne. Dass ich da, ne, mit den ganzen, ich nenne es mal, ne, die ganzen Fluchtvermeidungs- und Täuschungsreaktionen, die wir so kennen, dass ich das nicht mehr, auch ich muss ja auch viel dokumentieren, auch nicht mehr als Widerstand dokumentiere, sondern wirklich sage, dass, ne, also das nehme ich auch persönlich nicht mehr als Widerstand, weil natürlich macht das was mit mir, wenn ich tolle fachliche Ideen habe und es funktioniert in dem Moment nicht. Mein Trigger ist, ich bin nicht hilfreich, ne? Dann fühle ich mich gleich ohnmächtig, das weiß ich aber. Und seitdem ich das weiß, so die Challenge nochmal selber hinzugucken, welcher Widerstand triggert mich jetzt persönlich auch am meisten, das ist immer dieses, ich fühle mich nicht hilfreich. Ne? Ich hätte tolle Ideen, was dir helfen könnte, funktioniert gerade nicht. Macht richtig blöde Gefühle, ne? Ja. Fühlt man sich ohnmächtig, hilflos. Seit ich das von mir kenne, und das nicht mehr Widerstand nennen brauche, komme ich da besser weiter.
Ja, aber
ja, also nimm mich raus, wieder, weiter.
Ich finde ja. find das gerade, also die ganze Zeit schon so spannend, weil wir kommen immer wieder bei der Sprache aus, was die für eine Kraft hat. Weil letztendlich dein hilfloses Gefühl kommt durch den Widerstand des Kindes, was sagt, ne, deine Übung, was auch immer, finde ich gerade blöd, mache ich nicht mit. Aber wenn wir es anders nennen, hat es eine Auswirkung auf das Kind und auf dich selber. Wie nennst du es jetzt?
Gute Frage.
Wie dokumentierst du es, wenn das Kind offensichtlich im Widerstand war, aber du sagst, ich will das so nicht dokumentieren, sondern...
Ja, ich spreche häufig davon, war nicht hilfreich. Mhm. Aber dann bin ich ja schon wieder, merke ich, ne, gerade gar nicht beim Kind, sondern bei dem, was ich angeboten habe, weil das war nicht hilfreich für unser Ziel. Ja, sowas wie konnte sich nicht einlassen, ne, oder noch nicht einlassen, kommt natürlich auch vor, aber hört sich halt völlig anders an, ne, als geht impulsiv in den Widerstand oder in die Vermeidung oder, ne, ich schaue schon auch, dass ich den Kollegen sehr gut mitteile, in welchem Notfallmodus sind die Kinder gerade. Das ist ja auch wichtig, ne, dass wir nicht alles systematisch, systemisch beschönigen und positiv formulieren.
Naja, man könnte es aber trotzdem positiv, ich habe gerade so einen Gedanke wie, als Fachtherapeutin hatte heute nicht die richtige Intervention, wo sich das Kind drauf einlassen konnte.
Ja.
Es nimmt auch wieder die Verantwortung in vielleicht in eine andere Stelle.
Mhm.
Keine Ahnung, war gerade so ein Gedanke.
Ja, absolut. Und dadurch, dass wir das ja, wenn ich das traumasensibel formuliere, mache ich Angebote, ne? Also dann lade ich ein, dann spreche ich Einladungen aus und sage, hey, hättest du Lust, ne? Oder ich mag dich heute dazu einladen oder wollen wir gemeinsam was aussuchen? Also das ist ja auch schon wieder, ne, eine nicht so, ja, so machtvolle Widerstandssprache, ne? So,
ja. Ja, ja auch hat gut. So viel mit unseren Wörtern zu tun. Crazy.
Total.
Ja.
Das kennen wir ja auch selber, ne? Dass Wörter uns einfach verletzen oder manche eben nicht,
ja.
Die mir so entgegenkommen. Bei manchen denke ich schon. Ja. Mhm. Es gibt auch so lustige Wörter. Fällt mir von dieser Woche hatte ich zwei lustige Wörter. Ich habe ein Kind, der sagt nicht mehr, also diese ganz schlimmen Dinge, die uns so entgegenkommen, die kennen wir alle, die erwähne ich jetzt hier nicht. Aber der sagte diese Woche, die Übung finde ich bescheuert. Das fand ich total putzig tatsächlich, weil bescheuert ist ja... Ist zwar deutlich ein abwertendes Wort, aber das hat mich nicht so verletzt. Ne? Ja. Ich dachte, oh, bescheuert, okay. Dann haben wir lange drüber geredet, was er daran bescheuert findet. Ne?
Ja, oder? Ja, bescheuert finde ich aber auch. Das
fand ich
für Abwehr nett.
Also ja, ist so, genau. Habe ich so dokumentiert, dass es deutlich eine andere Qualität bekommen hat in der Abwehr und er das doch noch sagen muss für sich. Aber ja, genau, das fand ich total spannend, was das auch mit mir macht, weil ich so schmunzeln musste und ich war deutlich weniger, musste deutlich weniger tief atmen.
Was sind in der Abwehr Wörter, die dich zum Tiefatmen veranlassen?
Ja, wenn es Du-Botschaften gibt, ne?
Ja.
Also er hat jetzt auch gesagt, er fand die Übung bescheuert und meine Idee bescheuert, da kann ich mit leben, ne? Wenn es natürlich um Du und Deinen geht, ne? Und Du machst das blöd und deine Gruppe hasse ich, dich hasse ich und überhaupt, bei dir ist alles scheiße, ne? Dann ist das ja total direktiv.
Ja,
da muss ich schon mal mehr atmen, bevor ich dann was Nettes antworte. Ja, absolut. Aber das wäre ja auch, also ich glaube, wir werden auch abgestumpft und dann werden wir wieder nicht im Gefühl, wenn wir das nicht müssten. Ne? Ja. Also wenn ich sagen würde, das prallt alles an mir ab, ich nehme nichts mit nach Hause. Also. Natürlich nehme ich das mit nach Hause und ich nehme ja aber auch die guten Gefühle mit nach Hause und komme ganz häufig nach Hause und ne, stehe da so und mache Seehundklatsch und sage, heute war ein guter Tag, ich war einmal hilfreich. Ja.
Ich sehe dich gerade an Seehund, das ist ein Bild von mir.
Ja.
Jetzt hast du schon ein paar Mal das Konzept der Selbstbemächtigung benannt. Das ist ja auch ein Teil der traumapädagogischen Ausbildung in dem Ressourcenteil. Jetzt bist du ja auch in unserem großen Self dabei. Ist das da auch drin?
Ja.
Ich hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Ja.
Jetzt fragt ihr euch, ich kreiere Self, warum ich das nicht weiß. Weil es Fachdozenten gibt, die so gut sind, dass ich nicht alles vorgebe, also gar nichts eigentlich, sondern jeder seinen Bereich selbst füllt. Und du bist bei den Ressourcen und da ist das Konzept der Selbstbemächtigung. Also wer Lust hat und jetzt darüber nachdenkt, was ist das? Ich sage nur Self. Warum bist du dabei bei Self? Vielleicht Dozentin war irgendwie, glaube ich, schnell klar. Ne? Das war irgendwie, da, also ich, das war so, wenn ich das nochmal so, das war so putzig. Wir hatten so, oh, willst du mitmachen? Oh ja, gerne, gerne, gerne. Und dann war es wirklich so ein paar Module. Und dann war es sowieso, als ob, keine Ahnung, so eine Bubble geplatzt ist. Und dann fing es bei dir an auch die ganze Zeit, oh gut, na, jetzt habe ich das und das gemacht und jetzt ist das anders. Und wie du mir die ersten noch in der logopädischen Praxis erzählst, wie du Kinder anders verstanden hast und mit denen anders umgegangen bist, war so mega. Und dann war schnell klar, dass du das weiter auch sagen musst und nicht nur für dich. Also klar, in der Arbeit mit Kindern, aber auch anderen Fachkräften, so, dass du eine Dozentin bei uns wirst. Aber warum Self?
Self, ja, weil ich mich da natürlich mit weiterentwickeln kann, weil ich da was weitergeben kann, nochmal auf eine andere, in einer anderen Qualität als Teilnehmern vor Ort, weil ich diese Flexibilität auch toll finde, ne, dass einfach auch die, dass jeder, der sich anhört, hören kann, beim Hören lernen kann, Videos schauen kann, die Übung selber ausprobieren kann. Und ja, das Format ist einfach cool, um Self ganz viel über sich zu lernen, ne? Das, ja, vielleicht nenne ich es mal so, das innere Ruhe, also das mit sich selbst beschäftigen, dieses, was macht das eigentlich mit mir? Und das jetzt auf, nicht auf so einer Ebene, wo es völlig, ich nenne es mal, abgehoben wird, also völlig vom Kontext, sondern in meinem Arbeitsumfeld, in meiner Familie, da habt ihr ja wirklich ganz viele großartige Übungen und Anleitungen in den ersten Modulen. Um dann zu schauen im Ressourcenmodul, ey, und was kann ich denn wirklich praktisch noch für Übungen, für Strategien lernen, wenn ich bei mir bin, die ich dann auch weitergeben kann. Und ja, das gibt es im Ressourcenmodul und das macht mir einfach Spaß, das weiterzugeben und immer wieder zu schauen. Ich mache das ja mit der wunderbaren Christiane zusammen, die ist die Fachfrau für die Erwachsenen.
Und du für die Kinder?
Das schon verraten?
Ja,
genau.
Natürlich.
Ich für die Kinder. Wir haben das also auch so ein bisschen schon wieder nach Ressourcen und Kompetenzen aufgeteilt, damit das wirklich auch authentisch ist und die Erwachsenen-Coaches und da auch wirklich aus ihrer Erfahrung berichten. Und ich habe das eben nochmal passend gemacht für Kinder und Jugendliche, damit es wirklich auch stimmig ist.
Plus der Selbstreflexions- und Verstehensanteil, ne? Weil wenn ich meine eigenen Ressourcen nicht habe, dann ist es halt auch schwierig. Atmen habe ich auch gelernt, schon lange, ist immer gut.
Ja, ja, absolut. Ich hatte eine tolle Dozentin im traumasensitiven Yoga, die hat so ein ganz großes Plakat gemacht mit Atem ist der Königsweg zu deinem Nervensystem.
Oh, das ist gut.
Ja, habe ich lange nicht verstanden, wie das so, ne, Polyvagaltheorie und neuronal zusammenhängt, weil mir das immer sehr komplex war, das mit dem Nervensystem und so. Mhm. Seit ich das kapiert habe, finde ich Atemübungen richtig cool. Und ja, das Why dahinter, so. Das wird übrigens auch, lernt ihr übrigens auch bei Self. Also zu jeder Übung gibt es nicht nur, ey, das ist cool und das ist dafür da, sondern es gibt auch immer das Warum. Und warum tue ich das? Das finde ich jetzt fachlich auch wirklich wichtig, dass wenn ich da so ein bisschen rummachen und nette Spiele und irgendwie traumapädagogisch ein bisschen was draufsetzen, sondern wirklich dieses gezielte, was mache ich in welchen Phasen, mit welchem Kind und Jugendlichen, ganz gezielt.
Ja. Und das mit dem Nervensystem, also ich kann den Satz nachvollziehen. Ich war beim Chiropraktiker und die hat mir so einen Gurt drum gemacht und mein Stresslevel gemessen und der... Naja, bei dem, was gerade so ist, man dann ding, 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 ding. Und dann sagt sie so, in, jetzt folgende Atemübung, die 4, 6, 8, also 4 ein, 6 halten, 8 ausatmen. Und dann kannst du sehen.
Ach, cool.
Also es war sichtbar anhand der Messung, wie mein Nervensystem sich beruhigt hat. So, von daher, atmen ist auf jeden Fall immer eine gute Lösung. So, jetzt hast du... Ja, eine krasse Entwicklung hingelegt, das feiere ich immer noch. Erst war es so Vollzeit-Logopädin, einen Tag in der Klinik, dann hast du das gedreht, hast Vollzeit-Klinik oder machst du immer noch und einen Tag Logopädie. Und jetzt hast du den auch aufgegeben, weil du gesagt hast, okay, ich möchte eigentlich noch mich ein bisschen mehr ausprobieren. Unter anderem traumasensibles Yoga hast du einen Kurs gemacht, das heißt deine Zeit wäre jetzt auch offen, wenn jetzt Leute das hören und sagen, boah, ich hätte gern mal vielleicht auch ein 1-zu-1-Coaching für mich und mein Kind mit Vera. Wäre das möglich? Ich frage jetzt mal blöd. Mach mal gerade eine neue Kiste auf.
machst mal gerade eine neue Kiste auf. Ich muss mal kurz drüber nachdenken. Genau, du hast gerade schon gesagt. Also mein Herz sagt immer ja, mein schneller Kopf auch. Tatsächlich bin ich ja immer offen für neue Ideen. Also genau, ihr dürft auf jeden Fall das weitergeben. Wer lernen möchte oder wer das wissen möchte, was kann das traumasensitives Yoga, bin ich immer offen. Tatsächlich, weil ich davon sehr überzeugt bin, dass es so, so, so sehr hilfreich ist. Ich durfte ja hier im Institut schon mal einen Kurs machen mit jungen Damen und das weitergeben. Und das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Ansonsten baue ich es viel in der Klinik ein, aber ich bin da frei. Ich habe tatsächlich auch in meinem Kopf, ich würde es unglaublich gerne für Familien und Kinder anbieten, also wirklich als Erfahrungs-, als positive Zeit, ja. Als gemeinsame Bindung, Beziehung sind wir schon wieder. Da geht es weniger darum, dass man sich verbiegt, sondern wirklich darum, dass man ins Spüren kommt. Yoga heißt ja nicht, wir sitzen nebeneinander und entspannen uns tief, sondern wir nehmen Kontakt auf. Yoga heißt ja, ich verbinde mich mit meinem Körper.
Ja.
So, ich glaube, das können Erwachsene und Kinder gebrauchen und gerade so Familien, die viel im Konflikt sind, viel im Kopf sind, sich wieder zu verbinden. Ja. Also, ich bin da frei, weil es so viel Spaß macht.
Ja,
und, genau. Mal sehen, wo da der Weg noch hinführt.
Genau, hier. Wir verlinken dich mal und dein Insta-Profil und wenn dich jetzt jemand dann anschreibt, dann weißt du, eine neue Tür hat sich mal wieder geöffnet für neue Erfahrungen. Cool, wir kommen so zum Ende unseres kleinen Interviews. Am Ende gibt es immer die Möglichkeit, so dein Herz, dein Wunsch an Lehrer, Eltern, ErzieherInnen, PädagogInnen, deine Botschaft, die du vielleicht noch so sagen möchtest, was dir wichtig ist, aus dem Hintergrund deiner Arbeit oder einfach deines Selbstverständnisses. Dürftest du das jetzt direkt in die Kamera?
Dürfte ich jetzt direkt in die Kamera. Also mein Herz sagt tatsächlich, wir haben so eine tolle Botschaft auf der Karte, die trage ich immer in die Welt. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Und damit natürlich einfach, vielleicht nehmt ihr das mit, was ihr gerade gehört habt oder die ein, zwei Worte oder die ein, zwei Formulierungen, wo ihr gerade gemerkt habt, wow, das habe ich mir gemerkt, das ist hängen geblieben. Dann mag ich euch ganz arg motivieren, das mitzunehmen und einfach mal auszuprobieren. Es könnte ja gut werden.
Ja, genau, es könnte gut werden. In diesem Sinne, ganz vielen Dank für dieses wundervolle Interview.
Danke dir.
Und einfach mal machen könnte gut werden, wäre auch eine Initialzündung für Self. Wir haben es hier verlinkt, wenn du mehr wissen willst, dann, wir freuen uns so oder so von dir zu lesen, zu hören. Vielen Dank, dass du zugehört oder zugeschaut hast. Bis demnächst. Tschüss.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.